Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
Welche Rolle spielen Männer für die soziale Arbeit? Also braucht es zum Beispiel spezielle Einrichtungen, die sich an Männer richten? Die Stadt Nürnberg sagt ja. Seit 5 Jahren arbeitet dort im Rathaus ein Männerbeauftragter. Der heißt Matthias Becker und sein Job ist dabei an die Gleichstellungsstelle der Stadt angekoppelt. Warum sich die Stadt Nürnberg dazu entschlossen hat und wie der Alltag des Männerbeauftragten aussieht und ob das ein Modell auch für andere Städte sein könnte, berichtet Eleonore Birkenstock.
Stadt Nürnberg, Gleichstellungsstelle Matthias Becker, hallo. Was kann ich für Sie tun?
Matthias Becker nimmt ein Gespräch an. Er meldet sich mit Gleichstellungsstelle, nicht mit Männerbeauftragter. Denn zu der Gleichstellungsstelle in Nürnberg gehört beides. Eine Frauenbeauftragte und ein Männerbeauftragter.
Ich bin immer noch ein Novum, muss man schon auch so sehen. Ja, in kommunalen Gleichstellungsstellen, dass da so gedacht oder gearbeitet wird oder dass dort auch ein Mann arbeitet, ist nach wie vor Ausnahme.
Mhm. Haben Sie es dokumentieren lassen dann, die Verletzungen?
Becker macht sich beim Telefonat Notizen. Es geht um Gewalt. In über 80% der Fälle sind Frauen Opfer von häuslicher Gewalt. Doch fast jedes 5. Opfer ist ein Mann. Auch der, mit dem Matthias Becker gerade telefoniert.
Also das ist praktisch da eine Trennungsgeschichte. Die Polizei ist da jetzt, es laufen Anzeigen. Sie behauptet, er ist halt vom Fahrrad gefallen. Also das dreht sich vieles um, was man oft von Frauen hört.
Männer melden sich selten, nachdem sie von ihrer Frau oder Freundin geschlagen wurden. Auch aus Scham. Und sie holen sich erst dann Hilfe, wenn es schon zu spät ist. Wenn die Trennung unvermeidbar ist oder die Kinder den Kontakt schon abgebrochen haben.
Wären die jetzt schon früher gekommen, hätte man sich nochmal vielleicht zusammensetzen können oder was retten können. Und da ist manchmal so, dass halt schon gar nichts mehr zu retten ist, dass oft schon Krisenintervention angesagt ist oder dass schon irgendwo der erste Anwaltsbrief raus ist. Und dann wird es halt deutlich schwieriger.
Um Hilfe zu bitten, ist für Männer ein Problem, sagt Becker. Dahinter steckt die Haltung, ein Mann muss das selbst regeln oder das wird schon nicht so schlimm sein. Es gibt eine weitere Hürde. In der sozialen Arbeit, in Beratungsstellen und in der Psychologie arbeiten meist Frauen. Becker wirbt dafür und arbeitet als Männerbeauftragter daran, dass sich das ändert.
Das merkt man jetzt eben auch an den ganzen Angeboten, wenn es die gibt, wenn die bekannt werden, dann steigt und steigt und steigt dann auch die Nachfrage.
Manchmal ist es für Männer einfacher, mit Männern über ihre Probleme zu reden.
Ach was.
Nein.
Bitte? Sollten wir mal noch kurz eine Ankommensrunde machen, weil wir uns ja schon lange nicht mehr gehört oder gesehen haben.
Wir ja, gerne.
Jo, Kinder, fang an.
Das ist jetzt ein Eigentor, aber ich fange mal an.
Der Männerkreis der Martin-Luther-Gemeinde in Stein bei Nürnberg. Einmal im Monat trifft sich hier eine Gruppe von Männern. In Zeiten der Corona-Pandemie, so wie viele, nur per Videoschalte. Die Männer reden über ihren Beruf, über die Eltern, aber auch über Liebe und Partnerschaft. Für Ralf Beck geht es dabei darum, sich gegenseitig zuzuhören, nicht darum, Ratschläge zu bekommen.
Als ich in Scheidung und Trennung war, da gab es viel Raum, das auch zu erzählen. Und da habe ich mir vielleicht auch viel Raum genommen, aber die anderen Jungs haben mir da auch den Raum gegeben.
Auch das Thema Kinder kommt im Männerkreis zur Sprache. Mann sein heißt für Ralf Beck auch Vater sein. Sein eigener Vater, Jahrgang 1936, hat darunter noch was anderes verstanden.
Früher auf dem Dorf, ich weiß ja von meinem Vater, die haben dann früher eine Wette gemacht, wer sich traut, mit dem Kinderwagen ums Gasthaus rumzufahren. Der kriegt dann irgendwie ein Bier spendiert, weil das war eine wahnsinnige Mutprobe, mit einem Kinderwagen als Mann um das Gasthaus rumzufahren.
Heute gehört es zum gewohnten Bild, dass ein Mann mit einer Babytrage oder dem Kinderwagen unterwegs ist. Väter gehen in Elternzeit, vom Arbeitgeber oft nicht gern gesehen und meist viel kürzer als die Mütter. Aber sie wollen es und sie tun es. Im Männerkreis auch über das Vatersein reden zu können, ist für Ralf Beck wichtig.
Man hat als Mann, denke ich, eine andere Herangehensweise in der Erziehung, die manchmal vielleicht dann von einer Frau auch missverstanden wird oder nicht verstanden wird.
Ralf Beck geht es darum, die eigene Rolle mit anderen Männern zu diskutieren, sie so reflektieren zu können. Er wünscht sich, dass Jungen schon früh lernen, darüber zu sprechen, was sie bewegt.
Es ist eher vielleicht so, dass man sich selber sich das überhaupt trauen muss oder merken kann, dass man dadurch nicht schwächer wird. Also nicht irgendwie Schwäche zeigt, wenn man das rauslässt, sondern eigentlich Stärke zeigt.
Dass Jungen und Männer eigene Ansprechpartner brauchen, beweist das Jungenbüro in Nürnberg. Das Büro ist ein langgezogener Schlauch mit vielen Ecken und Nischen und Einzelbüros für private Gespräche. Der erste Kontakt ist aber anonym möglich, etwa in einem Online-Chat, erklärt der Leiter des jungen Büros, Stefan Bauer.
Ich kann ganz anonym über dieses Online-Tool Kontakt aufnehmen, meine Fragen loswerden, bekomme dann eine Antwort und kann dann entsprechend schauen, ist es was für mich und mag ich vielleicht irgendwann den nächsten Schritt tun, um mal persönlich Kontakt zu haben, dann in der Beratungsstelle.
So hat auch ein Mann Ende 40 Kontakt mit dem jungen Büro aufgenommen. Eine Einrichtung, an die sich auch Erwachsene wenden können. Der Mann will anonym bleiben, weshalb wir ihn Martin nennen und seine Stimme technisch verändert haben. Als Kind hat ihn sein Fußballtrainer sexuell missbraucht. Immer wieder hat Martin nach Beratungsstellen gesucht, aber stets gedacht, die sind für Frauen und Mädchen. Dann ist er im Netz auf das Jungenbüro gestoßen.
Also wenn es eine Stelle gewesen wäre, wo es nicht explizit für Männer gewesen wäre, hätte ich, glaube ich, mehr Hemmungen gehabt, mich hinzuwenden. Weil ich das Gefühl hätte, die glauben das vielleicht nicht, weil das passiert ja Jungs nicht. Das passiert ja eher nur Mädchen. Und vielleicht darf ich das dann auch da gar nicht sagen, weil die sind ja gar nicht für mich zuständig.
Allein, dass es eine Anlaufstelle für Jungen und Männer gibt, hat Martin gezeigt, ich bin nicht allein. Den Schritt gemacht zu haben, war für ihn, auch Jahrzehnte später, befreiend. Ein solches Trauma ohne Hilfe zu verarbeiten, schaffen nur wenige, sagt Stefan Bauer vom Jungenbüro.
Manche haben vielleicht Dinge, die sie drüberlegen, im besten Fall Dinge, die jetzt nicht so ungesund sind, viel arbeiten, viel Sport machen. Aber es gibt halt auch viele Dinge, die brutal ungesund sind und die einen immer wieder einholen möglicherweise. Man deckt Alkohol drüber, man deckt Drogen drüber. Die Seele schützt sich, indem dass man irgendwas drüber stülpt.
Es lohnt sich also der Blick, was steckt hinter dem Verhalten. Dafür wirbt auch Nürnbergs Männerbeauftragter. Matthias Becker stemmt sich dabei gegen die Kritik, dass die Hilfe für Männer und die damit verbundene Gleichstellungsarbeit zulasten der von Frauen geht.
Männer haben jetzt 30 Jahre lang oder sagen wir mal 20 Jahre lang sich damit, jetzt sage ich es provokant, zufrieden gegeben, dass sie die Frauen unterstützt haben. Dann haben sie gedacht, wenn die ihre Rechte jetzt bekommen haben, dann ist alles gleichberechtigt. Die haben sich aber nie Gedanken um ihre eigenen Bedürfnisse und Rechte gemacht. Die haben nie ihre eigenen Rollen angeschaut, haben praktisch das übernommen, was kam am Anfang des Feminismus. Wir leben im Patriarchat, alle Männer sind bevorteilt und haben die Macht und haben dieses Polare übernommen. Und das ist, glaube ich, das Problem.
Weniger Stereotype, weniger Klischees. Dafür mehr Vielfalt und Selbstverständlichkeit in den Rollen und Lebensentwürfen. Das wünscht sich Matthias Becker für die Zukunft. Es ist seine Lebensaufgabe.
Warum es in Nürnberg einen Männerbeauftragten gibt, den Beitrag finden Sie auch bei uns in der DLF-Audiothek. 2000 registrierte Straftaten im Jahr 2019, das ist der höchste Stand seit fast zwei Jahrzehnten. Judenfeindliche Kriminalität wird immer sichtbarer. Antisemitismus ist ein großes Problem und beginnt oft schon auf den Schulhöfen. Da gibt es zum Teil von Lehrkräften geduldete Beleidigungen und sogar Mobbing. Für jüdische Schülerinnen und Schüler ist Antisemitismus Realität, bleibt doch aber ein Tabuthema. Warum das so ist, erklärt Ingo Zander.
Jonathan, 16 Jahre alt, ist Gymnasiast in Gütersloh. Auf seiner Schule hörte er schon im Alter von 11 Jahren antisemitische Sprüche. Sie werden bewusst in seinem Beisein geäußert.
Ich bin auf die Schule gekommen und da haben wir direkt eine Klassenliste bekommen, auf der die Namen und Telefonnummern und Wohnorte standen. Und in der sechsten Kategorie stand dann auch so Religion, was ich auch irgendwie komisch fand. Und ich war der Einzige, wo stand Jüdisch. Es gab so eine Gruppe von Jungs, die halt selber zum Großteil deutsch waren. Auf jeden Fall waren die alle christlich. Und da haben halt einige von denen angefangen, so antisemitische Scherze zu machen. Und zwar haben mir Leute einfach so gesagt, so, dich hätte man vergasen sollen oder andere Sprüche wie, wieso seid ihr nur nach dem Geld aus?
Seinen Eltern erzählt er zunächst nichts davon, weil er nicht will, dass sie sich in der Schule darüber beschweren. Er hat Angst, noch weiteren Anfeindungen ausgesetzt zu sein.
Man hat dann diesen Gedanken, ja, die Eltern beschweren sich bei der Schule und danach sagt man, guck mal, der Jude hat sich da beschwert. So, und danach kann das einfach nur noch viel schlimmer werden dadurch.
Nach 3 Jahren lassen ihn die mobbenden Mitschüler in Ruhe. Der Fall von Jonathan ist kein Einzelfall und auch kein neues Phänomen. Antisemitismus hat es an den Schulen der Bundesrepublik schon immer gegeben. Auch der Komiker und Autor Oliver Pollack hat zu seinen Schulzeiten solche Anfeindungen erlebt. Er ist Jahrgang 1976.
Und zwar war es bei mir eben so, dass ich, als ich 7 oder 8 Jahre alt war, in der Schule auch über den Schulhof gejagt wurde als Ausländerjude. Dann später in der Orientierungsstufe Leute hinter mir hergerannt sind, gerufen haben, Juden-Aids, hast du ihn angefasst, die dich stolpern lassen haben, auf dich draufgespuckt haben.
All das kam ihm vor 3 Jahren in den Sinn, als in vielen Medien Fälle von Antisemitismus thematisiert worden sind.
Ich erinnerte mich plötzlich an meine eigenen Geschichten, die ich hier in Deutschland erlebt hatte, in den 80er Jahren, zu einer Zeit, wo es immer wieder hieß, ja, ja, das sind jetzt hier die letzten Ausläufer, das hört auf.
Die Frage, ob Antisemitismus seit den 1980er Jahren an Schulen zugenommen hat oder öffentlich nur mehr thematisiert wird, ist schwer zu beantworten. Wissenschaftliche Daten gibt es dazu kaum. Julia Bernstein ist Professorin für Diskriminierung und Inklusion in der Einwanderungsgesellschaft an der Frankfurter University of Applied Sciences. Sie untersuchte erstmals in einer größeren qualitativen Studie Antisemitismus an Schulen aus Sicht von jüdischen Schülerinnen und Schülern, aber auch jüdischen Lehrenden. Das Schimpfwort »Du Jude« werde von nichtjüdischen Lehrerinnen und Lehrern vielfach bagatellisiert, als Ausdruck heutiger Jugendsprache abgetan. Julia Bernstein empört diese Sichtweise. Es sei
ganz fatal, wenn darauf nicht reagiert wird, weil die Intention, die antisemitische explizite in den meisten Fällen vielleicht nicht vorliegt, sondern das wird als Schimpfwort, als Synonym für Verkörperung des Bösen irgendwie benutzt. Aber es spielt keine Rolle, denn für die Betroffenen heißt das, dass sie ihre jüdische Identität verbergen müssen, dass sie sich schämen dafür, dass sie eine Identität haben?
Auch Lehrerinnen und Lehrer sind manchmal Träger von antisemitischen Einstellungen, so die Soziologin. Etwa beim israelbezogenen Antisemitismus. Dann also, wenn Israel dämonisiert und mit dem nationalsozialistischen Deutschland gleichgesetzt werde. So habe, erzählt sie, beispielsweise ein Lehrer bei einem Ausstellungsbesuch mit Schülern zur Friedensbewegung in Israel und Palästina angemerkt, das ist ja interessant, aber Netanjahu führt ja einen Vernichtungskrieg gegen die Palästinenser.
Wir hatten eine ganze Reihe an Fällen, in denen Jugendliche oder Kinder als Projektion für Israel-Hass benutzt worden sind, und zwar nicht nur von muslimischen Schülern oder Jugendlichen, sondern von ganz, ganz unterschiedlichen Kindern und Mitschülern. Und für Repräsentanten gehalten wurden vom Staat Israel oder von bestimmten politischen Richtungen verantwortlich gemacht worden sind. Und jegliche Loyalität, die dann geäußert wurde, wurde sofort als Feindschaft oder Verrat wahrgenommen. Verrat gegenüber der Klassengemeinschaft imaginiert sozusagen, weil man quasi im guten Ton gegen israelische Politik sein sollte.
Im israelbezogenen Antisemitismus werden Juden auch außerhalb Israels kollektiv für die Politik des Staates Israel moralisch verantwortlich gemacht. Das erlebte auch Benjamin so, jüdischer Gymnasiast in Bielefeld.
Ich hatte eine einzige antisemitische Begegnung mit einem Mädchen in meiner Klasse. Ja, sie hat gesagt, dass die Israelis in Gaza genau dasselbe tun, was die Deutschen damals mit den Juden getan haben. Und da ich damals eigentlich gar nichts über den Nahostkonflikt wusste, ich war 11, 12, bin persönlich der Meinung, dass man in dem Alter noch nicht über den Nahostkonflikt so Bescheid wissen muss. Ja, aber da habe ich gesagt, okay, ich kann jetzt nicht so gut drauf antworten, ich habe keine Ahnung. Also ich spreche mich darauf noch mal in 2 Jahren an, aber gerade noch nicht.
Der israelbezogene Antisemitismus werde häufig nicht als Antisemitismus wahrgenommen, weil es dabei um das Eintreten für die verletzten Menschenrechte von Palästinensern gehe. Im Unterricht führe das oft zu absurden Situationen, denn die Jugendlichen würden als Experten für den Nahostkonflikt behandelt. Julia Bernstein sagt, dass die Schülerinnen und Schüler damit überfordert würden.
Weil sie bestimmte Positionen vertreten mussten als Repräsentanten des Gesamtkollektivs und die jüdische Identität wird praktisch als zu subjektiv, also als ein Grund wahrgenommen, subjektiv für Israel denken zu wollen, und zwar positiv. Und deshalb wird eine Meinung, jegliche positive Meinung oder loyale zu Israel als verdächtig und nicht zur Norm gehörend ausgelegt.
Neben dieser mehr oder weniger subtilen Form von Antisemitismus gibt es in Deutschland sogar offenen Antisemitismus von Lehrerinnen und Lehrern. Und dies 75 Jahre nach der Shoah. Dazu der jüdische Gymnasiast Jonathan.
Es gibt Lehrer, die sind intolerant gegenüber zum Beispiel Dunkelhäutigen oder gegenüber Muslimen oder Leuten, die Kopftücher tragen. Und ich habe auch von einer Freundin erzählt bekommen, dass zum Beispiel ihr Lehrer sie Jüdchen genannt hat.
Für jüdische Schülerinnen und Schüler führen antisemitische Beleidigungen und Bedrohungen dazu, dass sie ihre jüdische Identität offenbar immer wieder verheimlichen.
Ein Bericht über Antisemitismus an deutschen Schulen, gelesen von Christian Raab-Hansel.
Mehr von den Zeitfragen hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.